Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, unser heutiger Predigtext stammt aus dem 5. Buch Mose, das heißt auf Lateinisch Deuteronomium, also zweites Gesetz. Und zwar deshalb, weil Mose mit den Juden nach 40 Jahren Wüstenwanderung fast am Ziel angelangt ist. Im Gebiet des heutigen Jordanien, also östlich des Jordans gegenüber Israel, schärft er ihnen noch einmal die Gebote Gottes ein, bevor sie in das versprochene Land Israel einziehen. Außerdem hat Gott ihm gesagt, dass er selber nicht in das Land einziehen wird. Das ist also seine letzte Chance, den Juden Gottes Wort nahezulegen. In unserem Textabschnitt redet Mose von Gott und der Erwählung. Erwählung heißt in der Bibel Zulassung zur Gemeinschaft mit Gott. Doch hört nun selbst den Predigtext aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 7, Verse 6 bis 12. Mose spricht zu den Juden: Du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt zum Volk des Eigentums aus allen Völkern, die auf Erden sind. Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Und damit er seinen Eid hielte, den er euren Vätern geschworen hat. Darum hat er euch herausgeführt mit mächtiger Hand und hat dich erlöst von der Knechtschaft, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du nun wissen, dass der Herr, dein Gott, allein Gott ist, der treue Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit bis ins tausendste Glied hält, denen, die ihn lieben und seine Gebote halten, und vergilt ins Angesicht denen, die ihn hassen und bringt sie um, und säumt nicht zu vergelten ins Angesicht denen, die ihn hassen. So halte nun die Gebote und Gesetze und Rechte, die ich dir heute gebiete, dass du danach tust. Und wenn ihr diese Rechte hört und sie haltet und danach tut, so wird der Herr, dein Gott, auch halten den Bund und die Barmherzigkeit, wie er deinen Vätern geschworen hat. Der Herr segne uns sein Wort. Amen. Ich möchte einige Aussagen daraus so bündeln. Gott erwählt aus Liebe. Erstens die Juden durch den alten Bund und zweitens alle Menschen durch den neuen Bund in Jesus Christus. Außerdem möchte ich drittens das Thema Erwählung näher beleuchten. Zuerst also, Gott hat Israel erwählt, ausgewählt aus allen Menschen. Aber das ist nicht die erste Erwählung. Zuerst erwählte Gott alle Menschen, nämlich durch die Schöpfung. Aber gleich im Garten Eden lehnten Adam und Eva durch ihren Ungehorsam die Erwählung und damit die Gemeinschaft mit Gott ab. Sie versteckten sich vor ihm. Dennoch ließ Gott Gnade vor Recht ergehen und tötete sie nicht wie angekündigt, sondern schuf lediglich Abstand zwischen sich und uns Menschen, indem er Adam und Eva aus dem Paradies warf. Gott unternahm mehrere Schritte, um die Menschen nicht ganz ausrasten zu lassen. Er gab das Kainsmal, damit es keine Morde ohne Ende gäbe. Er sandte die Sintflut und den Bogen. Er verwirrte die Sprache der gottlosen Menschen in Babel. Und dann fängt Gott neu an mit seiner Erwählung. Er wählt den Nichtjuden Abraham aus und macht ihn und seine Nachkommen zu Juden, zu Erwählten Gottes. Wieso? Aus Liebe. Im Predigtext steht: Nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker, denn du bist das Kleinste unter allen Völkern, sondern weil er euch geliebt hat. Gott erwählt die Juden aus Liebe. Die Juden sollten ihm gehören, mit ihm leben und ihn lieben. Die Gemeinschaft der Juden mit Gott wurde durch den alten Bund besiegelt, der am Berg Sinai geschlossen wurde. Wer die Gebote hält, gehört zu den Erwählten. Und schon vorher hatte Gott die Beschneidung gefordert. Wer beschnitten ist von den jüdischen Männern, der gehört zu den Erwählten. Gott erwählt aus Liebe. Die Juden erwählte er durch den alten Bund. Das Siegel dieser Erwählung ist die Beschneidung, das Kennzeichen des Einhalten der Gebote. Nun sind wir hier im Gottesdienst wahrscheinlich alle keine Juden. Und unsere Bibel besteht nicht nur aus dem AT, sondern auch aus dem NT, dem neuen Bund. Und da sind wir beim zweiten Aspekt der Predigt. Durch diesen neuen Bund erwählt Gott alle Menschen durch Jesus Christus. Jesus sagt ja selbst, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Gott erwählt auch uns Nichtjuden, wie damals den Nichtjuden Abraham, und ebenfalls aus Liebe. Das sagt einer der bekanntesten Sätze von Jesus: So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das Siegel dieser neuen Erwählung ist die Taufe und das Kennzeichen unserer Liebe zu Gott. Jesus hat ja gesagt, was die Aufgabe der Christen ist, du sollst Gott von ganzem Herzen lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn die Taufe die Bestätigung von Gottes Erwählung ist, dann dürfen wir uns immer wieder dankbar an sie erinnern. Ja, Christsein bedeutet, aus der Taufe zu leben. Daran will der heutige Taufsonntag erinnern. Wisst ihr euren Tauftag und Taufspruch? Könnt ihr eure Paten aufzählen? Begeht ihr euren Tauftag? Die Taufe ist das Siegel der göttlichen Liebe. Gott zeigt uns dadurch, dass er uns liebt und auf uns zugeht. Gott hat uns zuerst geliebt. Deswegen taufen wir auch Säuglinge. In der Taufe von Säuglingen wird besonders deutlich, dass Gott zuerst handelt und nicht wir Menschen. Gott hat uns eben zuerst geliebt. Wer nur die Erwachsenentaufe gelten lassen will, der macht erstens Gott Vorschriften, leugnet zweitens die biblische Verheißung und verschiebt drittens den Schwerpunkt von Gott auf den Menschen. Dann müsste man den Spruch von Jesus umdrehen. Dann hätten nicht mehr er uns erwählt, sondern wir wären so gnädig, ihn als unseren Herrn auszuwählen durch unseren Entschluss, uns taufen zu lassen. Aber das ist gerade nicht biblisch. Gott hat uns zuerst geliebt. Und aus Liebe erwählt er uns. Das heißt nicht, dass es auch mit der Säuglingstaufe Probleme gibt. Traurig ist Gott, wenn Menschen ihre Erwählung geringschätzen. Wenn sie getauft sind, aber nicht in den Gottesdienst kommen oder wenn sie sich gar nicht um das Evangelium scheren. Schlechte Beispiele sind aber keine guten Vorbilder. Ihr, die ihr heute da seid, ihr lebt aus eurer Taufe. Gott freut sich über euch. Es gab immer mal wieder Leute, die AT und NT, die Liebe von Jesus und die 10 Gebote gegenüberstellen, wie schwarz und weiß. Aber das ist nicht zutreffend. Für die Juden gilt, Gott zu lieben heißt, die Gebote zu halten. Für die Christen gilt dasselbe. Jesus sagt ja, wer mich liebet, der wird mein Wort halten. Der Unterschied besteht darin, dass im AT das Befolgen der Gebote das Kriterium war, in Gottes Bund bleiben zu dürfen. Bei Jesus dagegen ist das Befolgen seiner Gebote die Folge davon, dass wir zu ihm gehören dürfen. Hier haben wir ein Henne-Ei-Problem. Die Thematik von Henne und Ei, also wer ist die Ursache wofür, führt uns zum dritten Aspekt der Predigt. Ich möchte einige Gedanken zum Thema Erwählung nennen. Wieso glauben manche Menschen an Gott und andere nicht? Und wieso erwählt Gott nicht einfach alle zum Heil? Ist das Leid der Welt Folge der Nichterwählung durch Gott? Hat der Mensch überhaupt einen freien Willen? Oder bestimmt Gott alles im Vorhinein, was man doppelte Prädestination nennt, Vorherbestimmung? Dazu nun einige wenige Gedanken ohne eine wertende Reihenfolge. Vorwegschicken möchte ich euch noch, wenn euch die genannten Fragestellungen nicht beschäftigen, ist das völlig in Ordnung. Das braucht euch nicht zu belasten. Wenn ihr aber an dem einen oder anderen theologischen Knochen kaut, dann kann die Predigt euch vielleicht etwas mehr Bisskraft vermitteln. Ich möchte mit einigen Unterscheidungen beginnen. Gott offenbart sein Wort an uns Menschen, damit wir es befolgen. Nicht, damit wir es als Steinbruch benutzen, um uns eine eigene Religion zu bauen und die Zukunft vorhersagen zu können oder den Lauf der Geschichte der Menschheit bestimmen zu können. Nein, die Bibel ist dazu da, um uns persönlich anzusprechen. Heute, wenn du und ich Gottes Wort hören, sind wir aufgefordert, Gott zu gehorchen. Mehr nicht. Alles darüber ist von übel. Gottes Handeln an einzelnen Menschen ist wiederum zu unterscheiden von seinen Verheißungen für Israel bzw. für die Christen bzw. für die Menschheit. Gott, der Vater, hat zum Beispiel Jakob geliebt und aus ihm das erwählte Israel gemacht. Esau aber hat er verworfen. Und doch hat er später für alle Völker, die nicht Israel sind, auch Liebe und Erwählung angeboten. Durch Jesus Christus. Wir müssen unterscheiden weiterhin, kann und darf Gott erwählen, wen er will, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, tut er das? Antwort, er kann es und darf es, aber er tut es nicht willkürlich und immer neu, sondern er legt sich selbst fest, und zwar durch die Bibel. Deswegen können wir die Frage der Erwählung durch Gott nur aus der Bibel beantworten, nicht aus der Philosophie oder aus menschlichen Gedanken und Gedankensystemen über die Gottheit Gottes. Für unser Denken bietet die Bibel die Befreiung aus einem Dilemma. Denn die Geschichte der Menschheit ist noch nicht abgeschlossen. Sie ist ein auf die Zukunft hin offenes System. Gott kann und will auch in der Zukunft handeln, so wie es für die Menschen am besten ist. Deshalb dürfen wir gespannt sein, was er mit unseren Mitmenschen tut. Was uns selbst als Christen betrifft, dürfen wir sogar völlig gewiss sein, dass das Beste des Besten mit Garantie auf uns wartet, nämlich ewige, ungestörte Gemeinschaft mit Gott. Nun zu einer konkreten Frage. Woran liegt es, wenn ein Mensch Gott nicht liebt? Zuerst einmal an der Sünde. Die kam durch Adam und Eva in die Welt. Adam und Eva waren die beiden einzigen Menschen, die in Bezug auf Gott einen freien Willen hatten. Sie konnten frei wählen, ob sie ihm gehorchen und von der verbotenen Frucht essen oder ob sie Gottes Gebot übertreten und doch davon essen. Also sie hatten die Wahl, nicht zu essen oder zu essen. Sie entschieden sich gegen Gott. Augustin hat es treffend formuliert: Adam und Eva waren in der Lage, nicht zu sündigen. Alle ihre Nachkommen sind nicht in der Lage, nicht zu sündigen. Als Nachkommen Adams und Evas leben wir alle außerhalb des Gartens Eden, getrennt von Gott, eben in der Sünde. Von sich aus konnte seit Kain und Abel niemand mehr zu Gott kommen. Deswegen greift Gott ein und kommt zu den Menschen und erwählt Menschen. Israel durch Abraham und alle anderen Völker durch Jesus Christus. Davon habe ich ja vorhin geredet. Woran liegt es, wenn der Mensch Gott nicht liebt? Zweite Antwort: am Teufel. Der war ja schon im Garten Eden der Anlassgeber für die Sünde. Bis heute reizte uns Menschen dazu, Gott nicht zu folgen. Da könnte man weiter fragen: Warum gibt es eigentlich den Satan und seine Dämonen, wenn die den Menschen so schaden können? Antwort: Weil Gott keine Sklaven will, sondern überzeugte Mitarbeiter. Das war schon bei den Engeln so. Offenbar hatte Satan auch die Möglichkeit, sich von Gott abzuwenden, und er tat es. Und mit ihm andere Engel, die dann die Dämonen sind. Diese Freiheit, die Gott seinen Geistgeschöpfen gewährt, ist ja auch von Adam und Eva missbraucht worden. Wir werden vom Satan nicht nur verführt, sondern wir haben mit ihm auch gemeinsam, dass wir uns von Gott abgewendet haben. Das ist eine Erklärung, aber noch lange keine Rechtfertigung dafür, dass ein Mensch Gott nicht liebt. Woran liegt es dann, dass ein Mensch Gott nicht liebt? Dritte Antwort: Weil er eben einen freien Willen hat. Problem von vorhin: Seit dem Rauswurf aus dem Paradies ist der freie Wille des Menschen nicht mehr frei, sondern nur noch gefühlt frei. Ja, jeder von uns kann entscheiden, welches Kleid er zum Gottesdienst anzieht und welches Essen es heute Mittag gibt. Aber für Gott können wir uns nicht mehr frei entscheiden. Der Zugang zu Gott ist verriegelt und von Engeln bewacht. Jesus Christus hat uns diesen Zugang wieder ermöglicht. Durch ihn und den Heiligen Geist wird unser Wille wieder frei. Das ist etwas, was man erst umfänglich versteht, wenn man es wagt, Jesus sein Leben zu übergeben. Seine Wahrheit wird uns frei machen, sagt Jesus Christus. Der freie Wille bedeutet in der Philosophie, dass der Mensch sich auf Augenhöhe mit einem Gott befindet. Dass er dasselbe weiß und versteht wie Gott. Weil dieser Gott der Philosophen eben nicht unser dreieiniger Gott ist, sondern nur ein menschengemachtes Gedankensystem, was Gott genannt wird. Aber wenn man sich von den menschengemachten Göttern abwendet zu Jesus Christus, dann erkennt man: Ich bin ein sündiger Mensch. Wie Petrus beim wunderbaren Fischzug in der Predigt letzten Sonntag. Viertens: Wenn ich aber keinen freien Willen habe, dann kann ich ja nichts dafür, dass ich kein Christ bin. Dann ist alles vorherbestimmt, eben prädestiniert. Manche haben eben Glück, dass Gott sie zum Heiler wählt, die anderen haben eben Pech. Hier gibt es tatsächlich einen theologischen Unterschied innerhalb der evangelischen Kirche. Und zwar zwischen der evangelisch-reformierten Lehre, unter anderem von Johannes Calvin, und der evangelisch-lutherischen Lehre. Die reformierte Lehre beinhaltet immer noch die doppelte Erwählung. Gott erwählt die einen zum Himmel, ob sie wollen oder nicht, die anderen erwählt Gott zur Hölle, ob sie wollen oder nicht. Ein Pfarrer schrieb: Wer den Gott Calvins hat, braucht keinen Teufel mehr. Da braucht man ja dann keinen Gottesdienst mehr und keine Missionen, keine Bibel und keine Beichte, weil die einen sowieso in den Himmel kommen, die anderen sowieso nicht. Dann wäre auch der Bußruf von Jesus Christus unsinnig. Ist er aber nicht. Deshalb verwerfen alle großen Kirchen diese Lehre. Calvin und andere reformierte Theologen vertraten diese Lehre, weil sie die Allmacht Gottes sichern wollten. Dabei ist das völlig überflüssig und sogar peinlich und bedauerlich lächerlich. Wie sollten wir kleinen Menschlein die Allmacht Gottes für Gott sicherstellen oder überhaupt etwas für Gott retten wollen, wo er doch allmächtig ist? Das ist doch Anmaßung und Erhebung über Gott. Und zugleich wollten manche Reformierte sicherstellen, dass die Erwählten, die Christen, Gewissheit des Glaubens haben können nach dem Motto: Egal was passiert, ich komme in den Himmel. Aber das stimmt nicht. Ich selbst bin mein größter Feind in Bezug auf die Errettung. Ich kann mich sehr wohl von Gott trennen, vom Himmel verabschieden. Diese Spannung oder Gefahr kann mir keine noch so unbiblische Lehre abnehmen. Aber selbstverständlich habe ich die absolute Gewissheit, dass Gott seine Zusage an mich aufrechterhält, dass er mich retten wird am jüngsten Tage, wenn ich ihm folge. Aber damit sind wir noch nicht durch. Wenn Gott nicht alles vorherbestimmt, was dann? Ist er dann nicht allmächtig? Fünftens, doch, er ist allmächtig. Aber aus Liebe unterbreitet er den Menschen verschiedene Angebote und gibt immer wieder die Chance zur Umkehr. Meine Erkenntnis ist die, wenn in theologischen Gedankensystemen die Theologen die Allmacht Gottes retten wollen, dann stellen sie dafür die Liebe Gottes, die nachgibt und bittet und sich verletzlich macht, hintan. Nach dem Motto, ein so heiliger Gott macht so etwas nicht, das ist unter seiner Würde, da zeigt er ja Schwäche, wenn er ohnmächtig wird. Das passt doch nicht mit seiner Allmacht zusammen. Aber genau das predigt Jesus. Gott, der Vater, ist wie der Vater des verlorenen Sohnes, der ihm entgegenrennt. So ist Gott, allmächtig und die Liebe. Bei Gott geht das zusammen, bei uns Menschen nicht. Wir sind weder allmächtig noch pure Liebe. Allerdings hatte nicht nur Calvin eine Schwäche, indem er Gottes Allmacht retten wollte und deshalb Gottes Liebe verdunkelte. Luthers Schwäche war, dass er das Sola Gratia retten wollte. Luther wollte sicherstellen, dass der Mensch sich nicht selber aus der Verdammnis rettet, wie Münchhausen sich an den Haaren aus dem Sumpf zog, sondern dass es alleine Gottes Tat ist. Und deshalb sagt er, dass alles von Gott kommt, auch mein Glaube. Dass also der Glaube kein Werk des Menschen sein darf, womit er sich selbst den Himmel erarbeitet. Warum wollte Luther das Sola Gratia retten? Weil die römisch-katholische Kirche lehrte, dass man etwas beitragen kann zu seiner eigenen Errettung. Je mehr gute Werke, desto einen besseren Fensterplatz im Himmel bekomme ich. Damit wollten sie die Tugendhaftigkeit unter den Menschen retten, eben, dass sie sich Mühe geben und nicht sündigen, weil sie sonst Angst haben müssten, nicht in den Himmel zu kommen. Aber auch dieser Gedanke ist unbiblisch. Man kann sich das Heil nicht erarbeiten. Wir sehen in der Geschichte des Volkes Israel die Kirchengeschichte vorgeschattet. Da kam es trotz Erwählung immer wieder zum Abfall vom Glauben, immer wieder zu Sünde, Lüge, Mord und Totschlag. So lebensgefährlich und untugendhaft bleibt unsere Welt. Gott ist eben anders, als sich das viele wünschen. Er macht uns nicht zu seinen Marionetten, sondern lässt um der Liebe willen, die nur in Freiheit geschehen kann, auch Leid zu. Und da sind wir wieder bei der Frage, woran liegt es, wenn ein Mensch Gott nicht liebt? Ich selber kann es ja dann nicht sein, weil mein Glaube ja auch von Gott kommt. Dieses Problem lässt Luther offen und unbeantwortet, das ist seine Schwäche. Denkt nur an den kleinen Katechismus zum dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses, wo es heißt, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Das klingt auch wieder so, als ob Glaube Schicksal wäre. Was bleibt denn da für mich zu tun übrig? Ich persönlich deute es so, der Glaube ist nicht mein Werk, aber ich bin an ihm aktiv beteiligt. Der Glaube ist ein Geschenk, das Gott jedem Menschen unter den Christbaum legt. Aber auspacken müssen wir das Geschenk selber. Wir haben das Geschenk weder gekauft, noch eingepackt, noch uns überreicht. Es ist ja eben ein Geschenk. Aber wir haben es angenommen und ausgepackt. Das ist unser Part, unsere Tat beim Glauben. Jeder Bußruf von Jesus zielt darauf ab, das Glaubensgeschenk anzunehmen. Jede Predigt, jede Bibellese macht auf das Geschenk aufmerksam und spornt an zum Auspacken. Jede Beichte, jedes Abendmahl, jedes Gebet ist ein Impuls, das Geschenk Gottes auch zu benutzen im Alltag, wie ein Kleid oder einen Anzug, den man geschenkt bekommen hat und nun trägt. Wie die Mutter sich freut, wenn die Tochter das Kleid trägt, so unser himmlischer Vater, wenn wir den Glauben tragen. So ist unser Glaube nicht von uns, sondern von Gott, aber für uns und geschieht mit uns. Woran liegt es, wenn der Mensch Gott nicht liebt? Es liegt daran, dass er das Glaubensgeschenk Gottes noch nicht ausgepackt hat. Damit ist klar, wenn heute hier jemand anfangen will, Jesus nachzufolgen, dann lege er sofort los. Und wenn jemand beim Hören der Predigt an einen Freund oder Bekannten denkt, der kein Christ ist und sich fragt, woran das liegt, dann ist die Botschaft der Bibel klar, du bist der Bußruf Gottes für deinen Freund oder Kollegen. Du bist der Heilandsruf zur Ruhe und zum Frieden bei Jesus. Dein Freund hat die Chance, Jesu Einladung zu hören, nämlich durch dich. Und er hat die Chance, die Einladung anzunehmen oder eben nicht. Dort sollten wir uns hüten, nichts retten zu wollen, indem wir nicht das ganze Evangelium erzählen, sondern nur vom lieben Gott reden, der mich einfach machen lässt. Nein, auf die Gefahr hin, dass sich mein Freund Jesus nicht zuwendet, kann ich ihn nur zu Jesus Christus rufen, nicht zu einem vermeintlich niederschwelligeren Gott, denn der rettet nicht. Liebe Gemeinde, ich schließe mit einem Zitat aus dem lutherischen Erwachsenenkatechismus. Da heißt es, im Erwählungsglauben kommt die unmögliche Möglichkeit des eigenen Glaubenkönnens zum Bewusstsein. Seine Form ist einzig der Lobpreis der Liebe und Geduld Gottes. So führen es das Neue Testament und viele Zeugnisse christlicher Frömmigkeit vor Augen. Über diese Erfahrung nachzudenken ist gewiss gut. Falsch wäre es aber, die Prädestinationslehre zum Schlüssel der Erklärung der vermeintlichen Geschichte anderer Menschen oder gar der Menschheit zu nehmen. Zitat Ende. Liebe Gemeinde, lasst uns aushalten, dass sich Gott durch seine Liebe verletzlich macht, dass unsere Liebe zu Gott schwankend bleibt und dass es möglich bleibt, dass unsere besten Freunde die Liebe von Jesus Christus nicht erwidern. Lasst uns trotzdem weiter andere Menschen zu Jesus einladen. Jesus hielt auch so aus am Kreuz und lud sogar noch den einen Verbrecher neben sich ins Paradies ein. Deshalb wurde er auch vom Vater erhöht. So erwarten auch wir mit völligster Gewissheit das ewige Leben in Herrlichkeit, nachdem wir hier wie und mit Jesus ausgehalten haben. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.